my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest bei Radio Störfunk. Am Mikrofon sind Jasmin Nöbel
und Miro Ruff. Im ersten Beitrag geht es um das neue Gesetz in den Hochschulvorschriften. Es erlaubt Flüchtlingen, die noch auf einen dauerhaften Aufenthaltstitel warten, zu studieren. Jasmin Nöbel sprach mit Ulrike Duchow für Fokus Südwest über das Vorgehen des Flüchtlingsrats und wie sie es schafften, das Gesetz auch in Baden-Württemberg durchzusetzen.
Im zweiten Beitrag war Miro Ruff für Fokus Südwest auf dem Jahrespressegespräch der WIRT-Gruppe. Kunstleiterin Silvia Weber erläutert im Interview, welche Aktivitäten es 2013 gab und welche Ausstellungen es 2014 zu sehen gibt. Doch zunächst einmal die Nachrichten.
Philippsburg. Bei der Dekontamination eines Teils des Kernkraftwerks Philippsburg ist geringfügig Radioaktivität ausgetreten. Allerdings nicht an die Umgebung. Dies teilte das Umweltministerium in dieser Woche mit. Der Unfall hatte deshalb auch nur eine geringe sicherheitstechnische Bedeutung. Zu dem Unfall kam es, als Block 1 des Kernkraftwerks im Zuge des Abbaus chemisch dekontaminiert werden sollte. Dieser Block befindet sich in der Nachbetriebsphase. Die chemische Dekontamination soll die Strahlenbelastung derjenigen reduzieren, die den Reaktor abbauen. Dabei kam es zu einem Leck an einer Entlüftungsleitung. Dadurch trat geringfügig Radioaktivität aus, allerdings nur in einem Bereich, der als Sperrgebiet gekennzeichnet ist. An die Umgebung sei keine Radioaktivität abgegeben worden, so das Umweltministerium. Die Mitarbeiter im Kernkraftwerk unterbrachen darauf die Systemdekontamination. Sie sperrten den Bereich des Lecks ab und dichteten das Leck mit Schellen ab. Das aus dem Leck ausgetretene radioaktive Material wurde beseitigt.
Stuttgart. Das neue Schloss in Stuttgart kann besichtigt werden, allerdings nur am Samstag, den 7. Dezember. Damit wird ein weiterer geschichtsträchtiger Regierungsort Baden-Württembergs für das Publikum geöffnet. Im Herbst war mit dem Park der Villa Reitzenstein der erste dieser Regierungsorte gezeigt worden. Am 7. Dezember wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann persönlich durch das Schloss führen. Sie können dabei auch einmal am Kabinettstisch Platz nehmen, der derzeit im Mittelteil des Schlosses steht. Dort ist das Staatsministerium untergebracht.
Schwäbisch Hall. Die Zahl der Füchse im Landkreis Schwäbisch Hall steigt. Dies ist der Jagdstatistik zu entnehmen, die die Kreisjägerschaft nun veröffentlicht hat. Demnach haben die Jäger 16% mehr Füchse erlegt als im vorigen Jagdjahr. Die vielen Füchse bringen es mit sich, dass auch die Gefahr durch den Fuchsbandwurm steigt, warnen die Jäger. Dieser Bandwurm ist ein Parasit, der den Fuchs befällt, aber auch den Menschen. Die vielen Füchse bringen es mit sich, dass der Bestand der Feldhasen zurückgegangen ist und die Jäger haben auch weniger erlegt. Das Tier, das hierzulande die größte jagdliche Bedeutung hat, ist das Reh. Auch hier wurden so viele wie noch nie erjagt. Im Vergleich zum Vorjahr mehr als 13%. Pro 100 Hektar Waldfläche wurden im vergangenen Jagdjahr durchschnittlich 18 Rehe erlegt. Der Anstieg beim Schwarzwild, also bei Wildschweinen, ist sogar noch größer. 50% mehr als im Vorjahr wurden gejagt. Der Waschbär gehört im Landkreis Schwäbisch Hall zu den seltensten Wildarten. Er kommt erst seit Anfang der 70er Jahre hier vor, aber der Bestand steigt. Die Statistik verzeichnet im vergangenen Jagdjahr 57 Waschbären im Landkreis Schwäbisch Hall.
Crailsheim, Blaufelden. Wenn heute Abend die Wahl zur Landessynode ausgezählt wird, blickt die Landeskirche Württemberg in den Wahlkreis Crailsheim-Weikersheim. Die Ergebnisse sind hier besonders spannend, denn hier treten zwei Dekane gegeneinander an, die beide bereits in der Landessynode sind. Beide sind zusätzlich im Landesvorstand ihrer jeweiligen Gesprächskreise. Innerhalb der Synode haben beide also Rang und Namen. Das Spannende ist, aus dem Wahlkreis kommt nur einer weiter. Und zwar entweder der Crailsheimer Dekan Dr. Winfried Dalfert oder der Dekan aus Blaufelden, Siegfried Jahn. Dalfert ist der Sprecher des Gesprächskreises Evangelium und Kirche. Jahn steht für die pietistische, lebendige Gemeinde. Die Wahl zur Landessynode ist übrigens etwas Besonderes. Nur hier in Landeskirche Württemberg können Synodale direkt gewählt werden. Keine andere Landeskirche lässt eine solche Urwahl zu. Die Synode ist sozusagen das Parlament der Kirche, das zum Beispiel über den Haushalt entscheidet. Die Synodalen sind sozusagen kirchliche Landtagsabgeordnete. Die größte Gruppierung innerhalb der vergangenen Landessynode war die Lebendige Gemeinde. Sie vertritt den konservativen evangelikalen Flügel. Die Gruppierung Evangelium und Kirche sieht sich eher in der Mitte.
Kirchberg. Einer der schönsten Weihnachtsmärkte der Region versetzt das Städtchen Kirchberg an der Jagst in Weihnachtsstimmung, und zwar am kommenden Wochenende. Wie jedes Jahr findet dieser Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende statt. Vor der Kulisse des Kirchberger Schlosses sind etwa 70 Marktstände aufgebaut. Dort bieten Händler ihre Waren und Leckereien an. Auch Handwerkskunst aus dem Erzgebirge ist zu finden. Nicht fehlen dürfen natürlich Glühwein und Co., dazu heiße Kastanien, Blots und Plätzchen. Nikolaus, Knecht, Ruprecht und das Christkind beschenken die Kinder. Der Kirchberger Weihnachtsmarkt fand erstmals 1973 statt und wurde im Laufe der Jahre immer größer und schöner. Er ist einer der ältesten und stimmungsvollsten in Hohenlohe. Der Markt beginnt Samstag um 14 Uhr und sonntags um 11 Uhr.
Schwäbisch Hall. Am 5. Dezember gehen Schüler für einen guten Zweck jobben. Auch im Landkreis Schwäbisch Hall machen Schüler beim landesweiten Projekt mit. Es heißt Mitmachen Ehrensache. Dabei arbeiten Kinder und Jugendliche einen Tag lang in Firmen und Betrieben. Ihren Lohn spenden sie anschließend. Im letzten Jahr haben knapp 700 Schüler aus dem Landkreis Schwäbisch Hall teilgenommen. Gemeinsam haben sie über 18.000 Euro für die geförderten Projekte erwirtschaftet.
Landkreis Schwäbisch Hall. Ein Drittel aller Kindergartenkinder hat Probleme mit der Sprache. Dies lässt sich an der Einschulungsuntersuchung ablesen, deren Ergebnisse jetzt vorliegen. Bei fast 600 Kindern im Landkreis Schwäbisch Hall wurde festgestellt, dass sie intensiven Bedarf an Sprachförderung haben. Den sollen sie jetzt vor der Einschulung noch erhalten, teilte das Landratsamt Schwäbisch Hall mit. Die Einschulungsuntersuchungen werden seit 2009 eineinhalb bis zwei Jahre vor dem Schuleintritt durchgeführt. Das letzte Kindergartenjahr kann dann für eine gezielte Förderung der Kinder genutzt werden. Das Ziel ist der gute Start in die Schule. Die Kinder, die im September 2014 eingeschult werden, wurden im vergangenen Jahr untersucht. In Baden-Württemberg ist die Einschulungsuntersuchung gesetzlich verpflichtend. Endlich dürfen in Baden-Württemberg auch Flüchtlinge studieren, die nur eine sogenannte Aufenthaltsgestattung haben. Das heißt, Ausländer, die noch keinen dauerhaften Aufenthaltstitel haben, können trotzdem studieren. Dies ist möglich, weil das Hochschulgesetz vor einem Monat geändert wurde. Das veränderte Gesetz greift nun zum kommenden Sommersemester. Um die Änderung bemüht hat sich der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, ein eingetragener Verein, der sich seit 25 Jahren für eine menschliche Flüchtlingspolitik engagiert. Dessen Mitglieder sind schon ganz gespannt, wie viele Flüchtlinge die Chance des Studiums auch wirklich nutzen. Denn darum geht es ja vor allem, um Chancen für Flüchtlinge. Welche dies sind, wie der Flüchtlingsrat vorgegangen ist und welche noch bestehenden Hürden bewältigt werden müssen, erklärt Ulrike Duchow. Sie engagiert sich im Vorstand des Flüchtlingsrats. Jasmin Nöbel sprach mit ihr für Fokus Südwest.
Frau Duchow, ist es Ihnen ein persönliches Anliegen, sich für Flüchtlinge einzusetzen?
Ja, das ist mir ein persönliches Anliegen. Ich glaube, dass Flüchtlinge sehr häufig in Deutschland ausgegrenzt werden und nicht willkommen geheißen werden. Und ich finde das sehr schlimm, wenn Menschen nicht willkommen geheißen werden, die in Not sind. Und ich glaube, wir haben da eine Aufgabe, die sehr wichtig ist in Deutschland. Und deshalb möchte ich mich gerne dafür einsetzen.
Und was genau ist am 16. Oktober diesen Jahres passiert? Denn da haben Sie was durchgesetzt.
Ja, da hat unter anderem aufgrund mehrfacher Vorstöße des Flüchtlingsrats haben wir erreicht, dass das Hochschulgesetz geändert wird. Es stand dort ein Passus, der es Flüchtlingen, die keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, verbietet, hier zu studieren. Das betrifft vor allem Flüchtlinge, die im Verfahren sind, aber auch Geduldete. Und inzwischen ist nun ein Entwurf des dritten Hochschuländerungsgesetzes liegt vor. Und da ist dieser Passus gestrichen und es wird begründet, dass man keine unbegründeten Studieneinschränkungen für Flüchtlinge machen will. Und so können auch jetzt Flüchtlinge sich um ein Studium bewerben.
Warum hat es denn so lange gedauert, dass Flüchtlinge jetzt auch studieren können?
Das hat offenbar so lange gedauert, weil das Hochschulgesetz insgesamt geändert worden ist. Und nur im Zuge dieser gesamten Änderung, die ziemlich lange gedauert hat, konnte auch dieser Passus gestrichen werden. Während in den anderen Bundesländern, in denen das längst erlaubt ist, dass Flüchtlinge studieren, gibt es ein solches Verbot im Hochschulgesetz gar nicht. Da kann das nur ausländerrechtlich verboten werden, aber nicht durch das Hochschulgesetz.
Wie sind Sie als Flüchtlingsrat vorgegangen, um es Flüchtlingen des Studierenden möglich zu machen?
Wir haben uns einfach an das Wissenschaftsministerium gewandt und haben das beantragt. Und das ist jetzt schon längere Zeit her. Und uns wurde aber versprochen, dass daran gearbeitet wird. Und das ist jetzt ja nun auch geschehen.
Können Sie bitte die Aufenthaltsgenehmigung für Ausländer genauer beschreiben?
Flüchtlinge kriegen, wenn sie anerkannt sind, eine Aufenthaltsgenehmigung. Und die Flüchtlinge konnten schon immer studieren. Die haben dann eine Aufenthaltserlaubnis. Während Flüchtlinge im Verfahren haben eine Aufenthaltsgestattung und die ist mit allerlei Einschränkungen verbunden. Oder Flüchtlinge, die abgelehnt wurden, die kriegen unter Umständen eine Duldung, wenn sie nicht gleich das Land verlassen müssen. Und diese Duldung ist ein sehr unsicherer Aufenthaltsstatus, mit dem sie bisher eben auch nicht studieren konnten. Häufig dauert der aber sehr lange und es ist dann eine große Ungerechtigkeit, dass diese Menschen, wenn sie denn die sonstigen Voraussetzungen für ein Studium haben, kein Studium aufnehmen können.
Und wie viele Flüchtlinge in Baden-Württemberg trifft das?
Das kann ich nicht sagen. Darüber gibt es keine Statistik. Es wird insgesamt werden wenige Flüchtlinge sein. Aber ich persönlich kenne durchaus einige Flüchtlinge, auf die das zutrifft. Es gibt immer wieder Flüchtlinge, die bei sich bereits ein Studium begonnen haben oder die auch sogar schon ein Studium abgeschlossen haben, was hier aber nicht anerkannt wird und wo sie dann noch Studiengang draufsetzen müssen. Das gibt es durchaus immer wieder.
Und was passiert, wenn ein Flüchtling im Studium keine weitere Aufenthaltsgenehmigung bekommt? Muss er dann abbrechen oder darf er das Studium erstmal beenden?
Nein, das fürchte ich, ist nicht der Fall. Das könnte sein, dass es unter Umständen erlaubt wird. Bei Schülern habe ich das öfter erlebt, wenn die kurz vor einem Abschluss standen, dass sie den Abschluss dann noch machen konnten. Mit einem Studium wird es wohl vom Einzelfall abhängen, ob so etwas erlaubt wird oder nicht. In der Regel wohl eher nicht.
Also das heißt, dass das Studium dann abgebrochen wird?
Das ist wohl leider so, ja. Also in der Regel würde ich sagen. Ich kann das für Einzelfälle, könnte es sein, dass man dann auch eine Verlängerung der Duldung zum Beispiel erhält. Das ist möglich, wenn zum Beispiel ein Student dann kurz vorm Abschluss steht. Wenn er aber gerade erst begonnen hat zu studieren, glaube ich, dass nach meiner Erfahrung eine solche Erlaubnis, das Studium zu beenden, nicht gegeben wird.
Überhaupt, welchen Hürden stehen denn den Flüchtlingen dennoch zu? Denn es gibt ja noch verschiedene andere Hürden, ein Studium anfangen zu dürfen, zu können.
Ja, also vor allem sind es natürlich Deutschkenntnisse. Die allerwenigsten Flüchtlinge kommen mit Deutschkenntnissen hierher oder eigentlich keine. Und da denke ich, dass wir diese Situation auch verbessern könnten, indem man von Anfang an qualifizierten Deutschunterricht anbietet. Das ist bisher nur an wenigen Landkreisen üblich und dort ist es auch nur einen Monat lang. Das ist viel zu kurz, da können Flüchtlinge nicht die Sprache lernen. Ich denke aber, es wäre für alle Flüchtlinge ein Vorteil, wenn man einen längeren und wirklich qualifizierten Unterricht anbietet. Und einige sind dann durchaus in der Lage, nach einem halben Jahr oder vielleicht einem 9 Monaten ein Studium zu beginnen.
Und was bedeutet das nun geänderte Gesetz einmal für den Flüchtling und einmal für Deutschland?
Ja, also wie ich schon sagte, es bedeutet für den Flüchtling eben für die Flüchtlinge, die die Voraussetzungen mitbringen, also ein Abitur, was hier anerkannt wird, bedeutet es, dass sie nicht mehr kostbare Jahre ihres Lebens verlieren, sondern nach etwa 9 Monaten, sobald sie die Sprache können sie sich um einen Studienplatz bewerben und dann ein Studium beginnen. Häufig dauern die Verfahren ja 2 Jahre und auch länger. Ich kenne viele Fälle, wo die Verfahren sehr viel länger dauern und wo junge Menschen kostbare Jahre ihres Lebens verlieren. Also für die wenigen, für die das überhaupt in Frage kommt, ist hier Abhilfe geschaffen durch die Möglichkeit zu studieren. Denn sie können ja auch nicht in ein anderes Bundesland gehen. Das ist ihnen verwehrt. Ein Flüchtling, der hier in Baden-Württemberg untergebracht wird, kann nicht nach Hessen gehen, um zu studieren. Da gibt es eine Residenzpflicht, die ist an das Bundesland gebunden.
Und welches Recht wiegt denn mehr, letztendlich das Ausländerrecht oder das Hochschulrecht, wenn es dann soweit ist?
Ich würde denken, dass das Ausländerrecht leider die höhere Priorität hat. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn dieses Gesetz jetzt, das neue Hochschulgesetz in Kraft ist, was sicher Anfang nächsten Jahres sein wird, dann könnte das Ausländerrecht dahingehend geändert werden, dass bestimmten Gruppen von Flüchtlingen das Studium verwehrt wird. Zum Beispiel Flüchtlingen, die ausreisepflichtig sind. Oder die eine Duldung haben, nur damit sie sich ihre Papiere besorgen, um dann ausgewiesen werden zu können. Es ist denkbar, dass solchen Flüchtlingen keine Studienerlaubnis, also vom Ausländerrecht her, das Studium verwehrt wird.
Thank you.
Die Wirth-Gruppe lud Ende November zum Jahrespressegespräch Kunst in die Kunsthalle Wirth in Schwäbisch Hall. Begonnen hatte der Tag mit der Besichtigung der Neuerwerbung des Falkensteiner Altars in der Johanniterkirche. In der Kunsthalle gab es einen Rückblick auf die Aktivitäten 2013 und welche Ausstellungen 2014 kommen werden. Völlig unklar bleibt dagegen die bauliche Entwicklung rund um das Museumsareal. Während Wirth die Nachbargebäude in der Katharinenvorstand aufgekauft hat, liegen laut der Kunstleiterin Silvia Weber noch keine konkreten Umbaupläne vor. Somit bleibt vorerst ungewiss, ob Anwohner umziehen müssen oder der Proberaum von Kleines Theaterhall und anderen Gruppen erhalten bleibt. Miro Ruff war für Focus Südwest auf dem Pressegespräch. Er sprach mit Silvia Weber über die Kunsthighlights im nächsten Jahr, warum Kunstvermittlung wichtig ist und wie man dem Haller Fotografen Paul Sviridow zum 100-jährigen gedenken will.
Frau Weber, das Jahr 2013 geht langsam zu Ende. Was war Ihr persönliches Highlight für die Kunsthalle Wirth?
Ehrlich gesagt sind die Highlights in der Kunsthalle Wirth jeden Tag, wenn Besucher kommen. Ich bin eigentlich auch immer sehr glücklich, wenn eine neue Ausstellung, die dann anläuft, einfach mit guter Stimmung aufgenommen Wirth, mit großer Resonanz aufgenommen Wirth. Und von dem her haben wir, glaube ich, dieses Jahr zum einen mit von Kopf bis Fuß eine sehr erfolgreiche Ausstellung, ja mit über 80.000 Besuchern zu Ende gebracht und andererseits dann mit Menagerie nochmals eine Sammlungsausstellung, eigentlich einen sehr schönen Neustart dann auch über den Sommer vollenden können.
Dann gab es ja eine Neuerwerbung, den Falkensteiner Altar. Was macht den so besonders?
Ja, zum einen ist es natürlich wunderbar, dass man einen innerhalb einer Sammlung, wie jetzt eben die alten Meister in der Sammlung Wirth ja einen ganz neuen Aspekt seit jetzt etwa 10 Jahren einnehmen, einfach so Kapital hinzuerwerben kann. Das macht natürlich immer großen Spaß, große Freude. Wir hatten natürlich nach dem vergangenen Jahr mit dem wunderbaren Bild der Schutzmantel Madonna von Hans Holbein dem Jüngeren eigentlich eine Möglichkeit, ja nochmal die Johanniterkirche in ein ganz anderes Licht zu setzen. Es war natürlich die Frage, kann es da überhaupt noch einen Anschluss geben? Und ich denke wirklich, wie Meister von Meßkirch da natürlich jetzt durchaus eine andere Bedeutung hat, ist es durchaus gelungen, einfach auch da nochmal so einen guten Akzent zu setzen mit einem vollständigen Altar, wo wir wirklich auch sehr dankbar sind, dass wir aus der Staatsgalerie diese beiden Tafeln leihen konnten, damit der komplett ist, macht natürlich dann ganz, ganz großen Spaß. Also auch die Johanniterkirche ist wirklich stark frequentiert von unseren Besuchern. Es gibt mittlerweile eben auch Besucher, die wegen der alten Meister nach Schwäbisch Hall kommen und das macht sehr, sehr großen Spaß.
2014 ziehen moderne Zeiten in die Kunsthalle. Was versteht man da darunter?
Die moderne Zeiten ist eine unglaublich hochkarätige Auswahl der Sammlung der Nationalgalerie bzw. der staatlichen Museen zu Berlin, die eben den Zeitraum von 1900 bis 1945 berücksichtigen und eben in der Kunsthalle Wirth dann erstmals auch in so einer dichten Auswahl dann zu sehen sein werden. Sie waren zunächst in der Nationalgalerie in Berlin zu sehen. Wir haben die Möglichkeit, dass eben die staatlichen Museen in dieser großartigen Auswahl zu Gast in Schwäbisch Hall sind und das 12 Monate lang, das verspricht viel, viele, viele Besucher.
Auch wird es nächstes Jahr eine Hommage an Haller Fotografen geben, Paul Sviridow. Wo ist das und was gibt es da zu sehen?
Paul Sviridow wäre ja im kommenden Jahr im Mai 100 Jahre alt geworden. Wir haben ein großes Archiv von Paul Sviridow, weil Paul Sviridow ja nicht nur für Schwäbisch Hall eine große Bedeutung hatte, sondern eben auch ganz, ganz lange seines Lebens für das Unternehmen Wirth. Er hat eben zum einen Wirth-Report, also eine Firmenzeitschrift herausgebracht, war sehr, sehr eng mit dem Sammler Reinhold Wirth befreundet, hat ihn schlussendlich auch durchaus in der einen und anderen Richtung initiiert, was das Sammeln anbelangt hat. Und wir wollen jetzt für ihn im kommenden Jahr in der Hirschwirtscheuer in dem kleinen Museum für die Künstlerfamilie Sommer in Künzelsau eine Ausstellung zeigen mit seinen Fotos. Er hat ganz wichtige Porträtfotos gemacht. Und eins der wichtigsten Porträtfotos auch der Schwäbisch-Haller Treppe, wo ja jedes Jahr die Freilichtspiele stattfinden. Und überhaupt der Zugang zu St. Michael ist ein großartiges Bild von Paul Sviridow. Und das wollen wir natürlich auch zeigen. Und dafür einen Hinweis in Schwäbisch Hall zu geben, ist selbstverständlich.
Zum Museum gehört ja auch die Kunstvermittlung. Was passiert in diesem Bereich? Welche Kooperationen gibt es mit Schulen, Jugendlichen etc.?
Wir haben natürlich in allen unseren Häusern natürlich sehr viele individuelle Besucher und so wie natürlich auch moderne Zeiten jetzt im kommenden Jahr wieder sehr viele individuelle Besucher, die eigens wegen einzelner Künstler kommen werden, wo ja wirklich die das Vademecum großartig ist von Kirchner über Beckmann, über Max Ernst, über Schad, über Brancusi, also auch wirklich Künstler, die noch in unserem Umfeld nie in Schwäbisch Hall gezeigt wurden. Und da gilt es natürlich auch immer entsprechend die Vermittlung in die verschiedenen Generationen eigentlich zu bringen. Und wir wollen unsere Kunstvermittlung, wie wir einzelne Formate schon länger sozusagen erfunden haben, einfach intensivieren, dass wir eben wirklich uns an alle Generationen wenden. Zum einen werden auch wirklich Angebote entstehen, wo wir die Pädagogen einladen, so wie immer zur Eröffnung einer Ausstellung, aber dann vielleicht auch weiterführend Pädagogen dazu bringen möchten, dass sie dann auch wirklich im Lauf einer länger laufenden Ausstellung dann auch selber kommen können mit ihren Schulklassen und darüber hinaus natürlich, wie bisher auch, Schulklassen mit Kreativteil oder eben ohne, eine reine Wortführung und dann natürlich auch das Programm, das wir immer wieder für behinderte Menschen anbieten, genauso wie eben für unsere Senioren, wo wir einfach voraussetzen, dass die vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben als jetzt die sogenannte Feierabendführung oder Afterwork-Führung, die wir auch schon durchgeführt haben, sodass es wirklich ein reiches Programm sein wird für jede Altersklasse von 4 bis 80.
Zum Schluss, in der Zukunft wird sich die Kunsthalle auch optisch erweitern, also das Gebäude soll erweitert werden. Wirth hat das Nachbargebäude gekauft. Was ist dort geplant? Was ist dort zu erwarten?
Es ist einfach so, dass wir das Areal rund um die Kunsthalle arrondieren konnten, sodass jetzt der Hof bis hin zur Straße, Lange Straße, im Prinzip jetzt im Eigentum des Unternehmens Wirth ist. Zunächst sind keinerlei Veränderungen geplant an den baulichen Maßnahmen. Da sind ja auch Wohnhäuser mit dabei. Dort wird alles zunächst so bleiben, wie es ist. Wir haben hier lediglich jetzt als eine Fläche, die für uns natürlich jetzt auch vielversprechend ist, dieses ehemalige Akademiegebäude oder das Bürogebäude der Haller Löwenbrauerei, je nachdem, wovon man jetzt von ehemalig spricht. Und der Bereich wird natürlich dann für unsere Kinderpädagogik zum Beispiel sehr gut möglich sein und eben auch dann für die wirklich möglicherweise zu erwartenden Mehrbesucher dann durchaus auch Möglichkeiten bieten, vielleicht mal Ausweichflächen zu bieten. Zunächst wird die Akademie aber auch erstmal umziehen. Das wird noch zu diesem Jahresende erfolgen. Und danach werden wir einfach dann mit Ruhe die ganze Situation anschauen.
Aber steht das Gebäude unter Denkmalschutz? Also wird es muss es restauriert werden in anderer Weise oder kann das auch abgerissen werden und was ganz Neues entstehen?
Über weitere Planungen werden Sie jetzt verstehen, will ich jetzt zunächst hier nichts sagen an der Stelle. Aber es ist natürlich so, dass auf dem Areal gibt es Gebäude, die unter Landesdenkmalschutz stehen, andere wiederum nicht. Und zunächst wird da überhaupt gar keine Planung an Abreißen oder sowas weder gedacht noch geäußert. Und es wird, wenn, dann auf jeden Fall auch entsprechend in einem klugen städteplanerischen Unterfangen dann eigentlich darüber nachgedacht werden müssen, was hier auf dem Gelände zusätzlich entstehen muss, weil die entsprechenden Funktionen fehlen oder entsprechender Bedarf da ist und was eben alles auch so bleiben kann, wie es bisher ist.
Das war Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Moderation und Redaktion Jasmin Nöbel, Ute Bartels, Ralf Snorawa und Miro Ruff.